Unser Predigtext steht Jesaja 65, Vers 17 bis 25. In den ausgelegten Bibeln, Seite 701. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihrer Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten. Und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Kommt noch einmal in Jesaja 11. Aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Herr, jetzt beschäme unseren Kleinglauben. Amen. Zu dem Erschütterndsten, was man in dieser Welt erleben kann, möchte ich die Begegnung mit dem Sterben zählen. Für mich jedenfalls ist es das Erschütterndste. Und ich werde immer daran erinnert, dass ja vor mir dieser Augenblick irgendwann liegt, wenn all das, was heute mein Leben ausfüllt, zerbrochen wird. Mein Fühlen, Denken, Planen und Sinnen. Und ich weiß, wie viele heute auch an diesem Sonntag darunter leiden in der Erinnerung an einen lieben Menschen, der von ihnen, jetzt sage ich so gern, gerissen wurde. Wir können uns auflehnen bis zum Schluss und sind so ohnmächtig vor dieser brutalen Todesgewalt. Und erst dann, wenn wir so einen Menschen verlieren, wird uns bewusst, was Sterben ist, das ja weit hinein reicht, heute in unser Leben schon. Und nur durch den Verlust eines Menschen kann die ganze Lebensmitte verloren sein. Das, was uns erfüllt und wichtig ist. Es ist merkwürdig, wie der moderne Mensch heute dieser grausamen Realität des Todes ausweichen will. Ich habe das oft beklagt, auch hier in der Gemeinde, dass es nicht einmal mir als Seelsorger gelingt, an den Sterbebetten zu sitzen, da wir gar nicht mehr geholt werden und nicht mehr das Recht haben, dort zu sein. Unsere Kranken werden mit Apparaten getröstet und sterben gelassen. Das ist der Mensch, der das nicht mehr erträgt Und das, was sich dann oft auf den Friedhöfen abspielt beim Abschiednehmen, ist oft nur der Ausdruck einer großen Hilflosigkeit und hat manchmal Züge etwas Komischen, Unwirklichen, fast Theatermäßigen. Und der Schmerz muss dann ganz allein ausgehalten werden von dem, was bleibt. Es gibt auch noch andere Ausflüchte, die heute sehr verbreitet sind. Dass man den Tod umdeutet, ganz anders als man ihn erlebt. Und ich höre immer wieder diese Worte und bin entsetzt darüber, wie sie sich selbst in dem Mund von gläubigen Leuten immer wieder finden. Dass sie sagen, als ob im Tod die große Befreiung stattfinden würde. Das mag aus heidnischen Religionen stammen, als ob die Seele sich befreie aus der Enge des Leiblichen und des Körperlichen und in ungeahnte Höhen aufsteigen. Das mag die Überzeugung der Anthroposophen sein, aber hat keine Deckung in dieser Form im Evangelium. Weil man sich nicht herummogeln darf um das, was der Tod zerstört und zerbricht. Und darum muss ich auch heute davon sprechen, von diesem unheimlichen Schmerz. Und wir brauchen beides. Wir brauchen Hoffnung und doch das ganze Ernstnehmen der grausigen Realität. Denn durch das Sterben will ich das andere nicht verkürzt sein lassen. Und das darf auch bei Christen ausgesprochen werden, wie man durch das Sterben fragt, was ist denn jetzt eigentlich an meinem ganzen Arbeiten? Wozu mache ich eigentlich weiter? So wie manche Trauernde fragen. Wozu lebe ich überhaupt? Warum mühe ich mich mein ganzes Leben und was ist dann die Hoffnung, die ich habe? Das ist gut, dass der Tod all das in Frage stellt. Wir dürfen die Erschütterung vor dem Tod gar nie verlieren. Und wir wollen uns an den Tod auch nie gewöhnen, als ob das etwas Natürliches sei. Nein, das ist so unnatürlich. Bis hinein zum Sterben reifer Menschen im hohen Alter ist das Sterben so widernatürlich, so belastend und schwer. Und ich sage das, weil ich damit all denen entgegentreten will, die uns anders lehren. Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird, der Zerstörer der Schöpfung Gottes. Aber jetzt habe ich einen anderen Predigttext und das will ich Ihnen auf diesem Untergrund jetzt zeigen. Gott hat große Pläne mit uns. Unser Leben ist viel zu kostbar, als ob man uns nur in die Erde legen soll, damit unser Leib dort verwese. Und Gott findet sich nicht ab mit dieser Welt, die unter den Todesmächten steht. Das steht in dieser wunderbaren Prophezeiung des Jesaja. Gott spricht, nicht meine Überzeugung, nicht meinen Gedanken. Gott redet hinein in diese Welt des Todes. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Gott will. Das sind Planungen, Absichten, die Gott ganz fest verwirklichen wird. Dafür steht er. Und das ist so ein Gegensatz zu dem, was wir empfinden, sehen und spüren. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dieses Wort der Hoffnung hat Menschen zu allen Zeiten immer wieder angezogen. Und erstaunlicherweise hat es am meisten einen Verächter des christlichen Glaubens gelockt, Karl Marx. Und mit ihm seine ganze polemische Freundesgruppe, die immer wieder gespottet haben auf diesen Blick der Christen hinüber über diese Todesmauer und die gemeint haben, das sei ein unehrliches Geschäft, das wir da tun. Und dann haben sie gesagt, jetzt werden wir das realisieren, hier, dieses neue Reich des Friedens. Da brauchen wir keinen Gott. Wir machen das. Und nur darum bin ich dafür, dass man nie vergisst, dass es unzählbare Millionen waren, die allein in den ersten Jahren der Aufrichtung dieser neuen Gesellschaft in der Sowjetunion ums Leben kamen. Und auch in unseren Tagen wird es eine unbekannte Zahl sein. Das können wir nicht glauben. Und wir erinnern uns, wie in der Generation vieler, die unter uns sind, die Hoffnung, die hier beschrieben ist, des tausendjährigen Reiches in der Person Adolf Hitlers verwirklicht werden sollte. Und der Name des tausendjährigen Reiches, dieses großen Friedensreiches Gottes auf Erden verwirklicht werden wollte. Wir machen das. Darum muss ich das ganz deutlich gegenübersetzen, all diesen menschlichen Hoffnungen, und sagen, wir schämen uns nicht, dass dieses Reich sichtbar erst in der neuen Welt sein wird, dort nach dem Tode. In dieser Welt sind wir nur Zeugen, wie eine unheimliche Geschichte weiterläuft. Und Sie können die Zukunftshoffnung der Bibel immer nur begreifen, wenn Sie beides festhalten. Das, was wir am letzten Sonntag gepredigt haben, vom Gericht Gottes und von seinem Heil. Sonst kommt ja immer wieder die Verkündigung des großen, wunderbaren neuen Reichs für uns so unglaublich. Wie sollen wir alle daran teilhaben? Nein, nicht alle, sondern die, die sich von Gott hineinstellen lassen in seine Herrschaft. In dieser Welt läuft noch eine Auseinandersetzung um die Geltung des Gotteswillens. Und daran leidet ja unsere ganze Welt bis zum heutigen Tag. Sie leidet nicht an den vordergründigen Dingen, das sind nur Auswirkungen, die wir immer wieder aufzeigen in der Entrechtung der Armen und in dem Leiden und in den Kriegen. Sie leidet darunter, dass Menschen sich von Gott abwenden. Die Bibel nennt immer wieder den Punkt, es gibt kein anderes Heil. Es gibt kein anderes Heil, als dass Menschen umkehren und den Frieden mit Gott suchen und finden. Und darum bleiben alle Versuche ohne diese neue Mitte so vergeblich und leer. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und Gott hat diese Pläne nicht auf die Seite gelegt, sondern hat sie noch einmal bekräftigt, im Kommen Jesu. Das hat er uns darauf hingewiesen, dass es anders sein wird, als wir es erwarten, spektakulär, die Heraufführung seines neuen Reiches, so wie es Israel erwartete in ihren messianischen Träumen. Und Johannes in seiner Offenbarung schildert es noch einmal, wie durch die Welt hindurch jetzt beide Prozesse nebeneinander herlaufen. Auf der einen Seite wird offenbar, was der Abfall des Menschen von Gott bedeutet. Und das Böse wird immer stärker ausreifen, unheimlicher werden, wird sich noch einmal zusammenballen und will noch in Menschenhand all das verwirklichen, was doch Gott sich vorbehalten hat. Und so kommt es zu einer immer stärkeren Gegenübersetzung des Gottesreiches und des Reiches der Finsternis. Es ist so, dass in dieser Welt die Mächte der Hölle los sind und wüten können. Und das müssen sie wissen und mit ihren Augen auch immer sehen. Und darum bitte ich sie, dass sie mit teilhaben auch an dem Gericht des Todes. Der Tod zerstört in meinem Leben das, worauf ich so stolz bin. Wenn wir morgens vor dem Spiegel stehen und uns richten, das wird zerfallen, unsere Leibesschönheit. Unser Werk, das wir schaffen, zerbricht. Und die Mutter, die Kinder geboren hat, muss ihren Kindern ins Grab nachsehen und darüber zerbrechen. Und über meinem eigenen Sterben werden wir gebeugt. Darum will ja, dass kein Mensch bewusst sterben. Viel lieber sterben wir im Delirium. Wir wollen nicht bewusst sterben, weil wir dann unserem eigenen Gericht in die Augen sehen müssen, dass mein Schaffen und Arbeiten leer und vergeblich ist und vor Gott dahin muss. Das macht einen Zorn, dass wir so dahin müssen. Auch über unserem Christenleben steht dieses, dass wir so wie wir sind nicht ins Reich Gottes eingehen können. Und ich meine, dass die Vernachlässigung dieses Gerichtsgedankens auch dazu führt, dass wir die Hoffnung nicht fassen und nicht glauben können, dass sie uns gar nicht mehr echt erscheint vor der Realität der Leiden, in denen wir stehen. Wir müssen durch dieses Gericht hindurch. Da hat sich Paulus viel damit auseinandergesetzt, dass wir viel lieber verwandelt werden wollten und mit einem Ruck hineingehen in die neue Welt Gottes. Und das geht nicht. Wir müssen Stück um Stück dieses Kleid der alten Welt ablegen. Und gerade Christen werden darüber sehr still und spüren sehr deutlich, dass wir teilhaben an der alten Welt, am alten Adam und an der alten Eva, die in uns wohnt, und dass wir durch und durch geprägt sind, viel, viel tiefer, als wir ahnen. Und dann können wir das hören: Ich will Neues schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir freuen uns darüber, wie Gott das tut. Gottes große Pläne. Aber jetzt steht da noch von Freudenboten, die wir sein sollen. Von den Freudenboten. Freut euch und seid fröhlich immer darüber das, was ich schaffe. Denn ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Jetzt kann es ja doch passieren in meiner Predigt, dass ich selbst das Gewicht nicht mehr richtig kriege. Dass ich mich zu stark bestimmen lasse von dem Schmerz, den heute viele empfinden. In der Trauer über ihre Lieben. Und dabei will Gott, dass unser ganzer Schmerz verwandelt wird in Freude. Jetzt will ich es wieder ganz zugespitzt sagen. Wenn heute einer von uns abgerufen würde in die neue Welt Gottes durch den Tod, könnte es etwas Schöneres geben für den selbst. Ist doch wunderbar. Wenn einer hineingehen darf in diese neue Welt Gottes und es erleben darf, keine 24 Stunden mehr, wie Gott das wahr macht. Und diese neue Welt wird viel schöner und größer sein, als wir verstehen. Mir gefällt diese Welt unheimlich. Wenn ich durch die Wälder streife und mich freue, wie jetzt der Herbstwind noch die letzten Blätter von den Bäumen fegt, wenn man die ganze Macht der Berge sieht, und die Kraft der Wellen, die am Ufer sich auslaufen, wenn man dies Meer der Blüten beobachten kann und sich freuen kann an der Vielfalt der Tierwelt. Und doch steht da, man wird des Vorigen nicht mehr gedenken. Wer im Herrn stirbt und wer von Jesus durchs Gericht hindurch geführt wird, nicht mehr hineinkommt, weil er Vergebung der Sünden hat, der ist in einer ganz wunderbaren neuen Aufgabe drin. Von Ruhen steht nichts da, vom Schlafen steht nichts da. Es wäre für mich ein grässlicher Gedanke und ich hoffe, dass Sie auch ein Tatmensch sind, dass Ihre Ewigkeitssehnsucht sich nicht darauf beschränkt, dass man irgendwo auf einem Sofa schlafen kann, sondern dass Sie was tun wollen für Gott und wirken wollen in der Fülle Ihrer Aufgaben. Das ist ganz groß, dass uns diese Hoffnung gegeben ist. Aber jetzt will ich es auch übersetzen, dass die Freude nicht bloß für die Sterbenden gilt, sondern auch für die heute, die schon an diesem Prozess des Sterbens teilhaben, die in der Trauer stehen und die darunter leiden, dass in ihrem Leben etwas zerbrochen ist. Freut euch, seid fröhlich immer darüber das, was ich schaffe. Der Tod? Nein, über den freue ich mich nicht. Aber, dass Gott schon in dieser Welt anfängt, uns etwas im Verborgenen erleben zu lassen von seiner Neuschöpfung, das ist doch wunderbar, wie Jesus zu Trauernden tritt und sie fröhlich macht. Wie wir sein Wort ausrufen dürfen an den Gräbern, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, wie wir das Sterbenden in ihrem letzten Todeskampf zusprechen dürfen und ihnen sagen, wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich darf ihn sehen in seiner ganzen Vollkommenheit, Jesus sehen. Wir dürfen das einander sagen. Und darum will ich mich nicht aufhalten an all dem mühseligen Geschäft unseres Lebens. Und das darf uns in unseren Themen gar nicht so bestimmen. Und jetzt darf ich es auch so sagen, dass wir nicht in der Trauer stehen und hängen bleiben, sondern uns von Gott herausführen lassen. Ich schaffe Neues. Gott schafft Neues. Darin geschieht das große Neue, dass das nicht bloß jenseitig ist, sondern dass dieses große Wunder an der schwierigsten Stelle heute schon passiert. Dass Gott sogar hartgesottene, gefallene Menschen umwandeln kann zu neuen Kreaturen und Persönlichkeiten und ihnen eine ganz neue Art und einen neuen Charakter gibt. Und dass sie Menschen werden, die statt begrenzt in ihr irdisches Dasein, an ihren Geiz gefesselt, an ihre böse Lebensart und an ihre sündigen Gedanken, frei werden zum Tun des Guten und des Willens Gottes. Das geschieht doch heute, dass Jesus neue Kreaturen macht. Ist jemand in Christus, dann ist er schon eine neue Kreatur und eine neue Schöpfung. Und da wird in dieser Welt ganz verborgen, man kann gar nicht groß drüber reden, schon etwas sichtbar von diesem Neuen. Darüber freuen wir uns. Und ich wollte, dass es in unserem Leben, in Ihrem Leben, meinem Leben schon ganz mächtig durchdringt, wie Gott schaffen kann. Ich schaffe. Wir machen das nicht. Wir drücken da nichts. Er hat das versprochen. Das Wort, das hier steht, ist das Wort, das Gott gebraucht hat, als er einst diese Welt geschaffen hat, als er die Planeten ins Dasein rief, als er den Prozess des Lebens begann auf dieser Welt. So will Gott heute in unserem Leben der Sünde und des Sterbens und der Traurigkeit etwas Neues machen. Darin beginnt das Heil Gottes. Es ist schön, dass das heute schon begonnen hat. Und wenn da von Jerusalem steht, dann ist Jerusalem in der Bibel immer ein Codewort für Gemeinde. Die meisten Christen wissen gar nicht mehr, was sie haben an Gemeinde. Denke ich nicht bloß an Gottesdienstgemeinde, denke ich an euren offenen Abend, an unsere Hauskreise, die wir bilden. Na, wo gläubige Menschen sich sammeln und einander stärken. Und darum brauchen wir dies, gerade da auch in den traurigen Zeiten, dass da einer zu uns kommt und uns von der Freude sagt. Und dann werden wir unsere Beerdigungen umfunktionieren zu Freuden feiern, weil wir sagen, das ist groß, dass Gott selbst da, wo der Tod meint, das letzte Wort zu sprechen. Wir ein Nein ihm zurufen und sagen, wir sprechen vom Leben. Das ist das Letzte. Gott will das Leben. Gott will das Leben. Der Tod wird nie bejaht. Warum darf er dann wüten? Weil das mit hineingehört in unsere gefallene Existenz. Wir klammern uns an das, was vergeht. Und das müssen wir merken und spüren, wie das nicht unser Heil ist. Darum müssen wir durch das Gericht des Todes hindurch. So wird in der Bibel der Tod immer wieder gesehen. Aber Gott hat ein ganz anderes Ziel, dass er uns zum Leben bringt. Und dann werden Worte erwähnt, die doch so ganz direkt ansprechen und wo man gar nichts mehr dazu sagen will. Dass Säuglinge nicht mehr sterben sollen. Dass die Kinder Särge ausgedient haben. Wissen Sie, in der biblischen Hoffnung wird das ja immer so, wie es Menschen nur fassen können, andeutungsweise gesagt. In der Wirklichkeit ist noch größer. Manche haben sich gestoßen und gesagt, das ist so irdisch, wie hier die Ewigkeit Gottes gezeichnet ist. Und andere haben rumgerätselt. Handelt es sich ums tausendjährige Reich oder um was handelt es sich denn? Nageln Sie mich nicht fest. Ich will die Bibel dort nicht einschnüren, wo sie Dinge offen lässt, die man verschieden verstehen kann. Aber immer ist es, so wie es Menschen eben gerade im Trost zugesprochen bekommen, dass Gott sagt, es wird keine vergebliche Arbeit mehr geben. Das, was Sie ja bekümmert in Ihrem Beruf. Es wird keine Arbeitslosen mehr geben und keine, die man auf die Seite schiebt, weil sie nichts können und denen man schlechte Noten gibt. Sondern sie werden sein wie die Tage eines Baumes. Es wird keine vergebliche Arbeit mehr sein, dass uns auch die Dinge weggenommen werden, so wie es die erlebt haben, denen die Häuser ausgebombt wurden und denen die Vertreibung zum Lebensschicksal wurde. Sie werden wohnen können und Heimatrecht haben. Und dann kommt das wunderbare Wort vom Frieden in der Tierwelt. Wir Christen wollen Zeugen des Friedens sein. Darum ist mir es ein bisschen wenig, wenn man nur gegen Atomwaffen ist, nur gegen die. Wir Christen haben ja eine umfassendere Friedenssehnsucht, bis hinein in die Tierwelt. dass auch das nicht ein Zustand sein kann, der bleibt. Wie ein Tier vor dem anderen flüchtet und überall Tod und Verderben lauert. Wie wird denn das sein? Ich weiß auch nicht. Nur, dass da etwas dasteht von der wunderbaren Friedenshoffnung, dass Gott so einen Plan hat und den wird er durchsetzen. Und den wird er zum Ziel bringen, sichtbar. Auf diese neue, vollkommene Welt, wo endgültig überwunden sein wird, was in dieser Welt Sünde und Gottlosigkeit war. Jetzt müssen sie nur auf der richtigen Seite stehen, dass sie nicht umkommen im Gericht des Todes, sondern dass ihr Name im Lebensbuch steht und dass sie mit dabei sind an jenem Tag. Und dann mag sein, dass sie heute davon sprechen und sagen, ich stehe doch ganz im Zeichen der Trauer und des Todes, aber lassen Sie doch das hereinbrechen, was Gottes Wort Ihnen fest zusagt und ankündigt. Das Lied, das wir vorhin gesungen haben von der Julie Schmalenbach, hat das so wunderbar gesagt. Nur sollten Sie daran sich erinnern, dass diese Frau ein 25-jähriges Nervenleiden hatte. Und dann sagt, brich herein, süßer Schein seliger Ewigkeit, in diese Dinge, die sich in dieser Welt nicht auflösen lassen und wo wir als Christen nichts dazu sagen können, als dass wir nur sagen, Gott wird es mit dir wunderbar zu Ende bringen. Und erst von seiner ewigen Welt her können sie ihren Tag heute begreifen und sich freuen. Das ist das Ziel Gottes, dass seine Gemeinde ihn preist und sich freut und fröhlich sich auch die Tränen aus den Augen wischt, weil sie wissen, Ewigkeit leuchtet hinein in diese Zeit. Und das Kleine wird uns klein und das Große wird uns groß. Amen.